Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Zombies, das sind Wesen, die eigentlich schon längst tot sind. Doch irgendwie wurden sie wieder aufgeweckt und geistern dann in unheimlichen Körpern unter den Menschen herum.
Alle wesentlichen Attribute der Zombies treffen auf Darth Vader zu, bloß sind sie bei ihm technofuturistisch reformuliert. Er befindet sich in einem Zwischenzustand zwischen Leben und Tod. Heute würde man sagen, Darth Vader ist noch im Leben, weil sein sterblicher Körper mit Enhancements optimiert und unsterblich gemacht wurde. Darth Vader steht einem Staatsgebilde vor als rechte Hand des Imperators Darth Sidious, das von einer kleinen Elite autoritär regiert wird. Das heißt, er ist als nichtmenschlicher, nicht lebendiger, unsterblich gewordener Mensch ein schweres popkulturelles Zeichen für eine Zukunft, in der die Natur des Menschen ebenso überwunden ist wie die Kultur des gleichberechtigten Zusammenlebens unterschiedlicher Menschen. Es herrscht vielmehr die Technik, das Enhancement, die Optimierung, die optimierte Elite.
Darth Vader ist der Zombie unserer Zeit. Das findet der Autor und Popkulturkritiker Jens Balzer. In seinem sehr anschaulichen Vortrag erklärt er, warum uns Zombie-Geschichten viel über unsere politischen Probleme verraten. Anfangen tut bei Balzer alles mit einem Zombie, der liebevoll Bombi genannt wird und Entenhausen unsicher macht. Dieser Zombie ist beauftragt, sich an Onkel Dagobert zu rächen, aber stattdessen erwischt es seinen Neffen Donald Duck. Schon bei Bombi, dem Zombie, werden in Comicform ganz große Themen verhandelt. Rassismus und Kolonialismus, karibische Freiheitskämpfe und kapitalistische Unterdrückung. Für uns heute passt ein Zombie mit schmuddeliger Kleidung und fiesem Mundgeruch aber nicht so ganz. Zur digitalen Welt passt ein glänzender, glatter Technik-Zombie wie Darth Vader viel besser, findet Balzer. Darth Vader hält sich nur künstlich am Leben und schwingt sich trotzdem zum diktatorischen Herrscher der Welt auf. Das komme dem, wie Silicon Valley heute funktioniere, ziemlich nahe, sagt Balzer. Facebook zum Beispiel habe eine demokratische Kommunikationsform in ein monarchisches System umgewandelt, mit Mark Zuckerberg als mal mehr und mal weniger gütigem Herrscher. Das zumindest ist Balzers starke These. Sein Vortrag hat den Titel Zombies, über die Untoten in Politik und Popkultur. Er hat ihn am 25. Februar 2019 in Berlin gehalten, im Rahmen der Vortragsreihe Auf der Höhe, Diagnosen zur Zeit der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Es herrscht Aufregung in Entenhausen. Die Bevölkerung ist beunruhigt. Manche trauen sich nicht mehr auf die Straße. Ein Zombie geht durch die Stadt. Die Leute reden. Es gibt kaum ein anderes Thema mehr. Dabei herrscht nicht einmal Gewissheit darüber, ob es Zombies überhaupt gibt. Und wenn ja, ob es sich bei ihnen um gefährliche Wesen handelt oder auch nicht. Ein Zombie, sowas gehört eingesperrt, lautet eine Meinung, die auf den Straßen von Entenhausen zu hören ist. Na hör mal, er tut doch niemandem was, er hat nur so einen seltsamen leeren Blick, lautet eine andere. Man weiß nichts Genaues, aber man ist beunruhigt. Das ist sowas ja auch die Lage zurzeit. Bis auf einen notorisch gut gelaunten Entenhausener Bürger, Donald Duck, der glaubt erst in dem Moment daran, dass es Zombies geben könnte, indem er einem von ihnen über die Füße fällt. Genauer gesagt, noch nicht mal dann fällt bei ihm der Groschen. Es steht eben irgend so eine Trantüte vor ihm, ein komischer Typ. Sieht aus, als sei er gar nicht richtig lebendig. Ein dunkler Unhold, der ihm eine hässliche Puppe in die Hand drücken will. Donald spielt zwar nicht mehr mit Puppen, nimmt das Geschenk aber trotzdem an. Na gut, wenn es dich glücklich macht. Daraufhin schleicht der dunkle Unhold weiter und Donald begreift jetzt, oha, alles rennt weg. Das muss der Zombie sein. Und damit beginnt das Unheil. Denn als Donald die hässliche Puppe auf den Bauch drückt, bohrt sich ein darin verborgener Dorn in seinen Daumen. Ihm schwinden die Sinne, er fällt in Ohnmacht und seine drei Neffen Tick, Trick und Track schließen messerscharf, dass Zauberei hier im Spiel ist. Eine Voodoo-Hoodoo-Puppe hat ihn verhext, titelt das Entenhausener Tageblatt in einer Extra-Ausgabe, woraufhin die Aufmerksamkeit von Donalds Onkel Dagobert Duck erregt wird. Der nämlich sofort begreift, dass der Zombie die verhexte Voodoo-Hoodoo-Puppe nicht seinem Neffen in die Hand drücken wollte, sondern ihm. Der Zombie hat bloß beide miteinander verwechselt, weil er schon seit 70 Jahren auf der Suche nach Dagobert ist und Donald inzwischen halt ebenso aussieht wie damals der junge Dagobert, an dem der Zombie sich rächen will. Denn Rache ist das Motiv seiner Reise aus dem dunkelsten Afrika nach Entenhausen. Vor 70 Jahren wollte Dagobert, er war gerade auf der Jagd, nach seiner zweiten Million in Westafrika eine Gummiplantage errichten. Aber der Stamm der Zudas weigerte sich, ihm sein Territorium zu verkaufen. Darum heuerte ich eine Handvoll Abenteurer an, die die Zudas in den Busch jagten. Nun waren die wütend, besonders ihr Medizinmann, der alte Fuda. Darum beschließt Fuda, Dagobert zu vergiften. Schwarze Magie, harte Drogen, geheime Gifte, das sagt alles. Er praktizierte einen vergifteten Dorn in diese Puppe und hetzte einen Zombie auf Dagoberts Spur. Allerdings hat Fuda den Umstand nicht einberechnet, dass Menschen bzw. Enten auch älter werden, sodass der Zombie nun Donald mit Dagobert verwechselt. Wer immer nur schwarze Magie und okkultes Zeug im Kopf hat, kann nicht mehr logisch denken. Wie gesagt, 70 Jahre lang hat der Zombie gebraucht, um die Voodoo-Hoodoo-Puppe ihrem vermeintlichen Empfänger zu überreichen, denn Zombies haben ein anderes Zeitempfinden. Sie bewegen sich sehr langsam, mit leerem Blick, scheinbar ohne auf die Außenwelt zu reagieren. 70 Jahre sind jetzt auch genau vergangen, seit diese Comicgeschichte erschienen ist, nämlich im August 1949. Sie heißt Voodoo-Hoodoo und stammt von Karl Barks. Der deutsche Titel in der Übersetzung von Erika Fuchs lautet Voodoo-Hoodoo-Zauber oder ein Zombie geht durch die Stadt. Ich stelle diese Geschichte hier in den Anfang, weil sich daran einige wesentliche Motive des Zombie-Wesens in der populären Kultur zeigen, aber auch, weil sie einen historischen Wendepunkt markiert. Das in der Popkultur, vor allem im frühen Hollywood-Film, gängige Zombie-Bild des unheimlichen, untoten Unholds, der es auf unschuldige Abenteurer abgesehen hat, wird von Karl Barks transformiert in ein Bild des Zombies, in dem dieser zugleich als Täter und Opfer erscheint, als Symbol der Bedrohung und als Symbol des Diskriminiertwerdens und der Erniedrigung. Wesentliche Inspirationen für seine Geschichte hat Karl Barks auch nach eigener Auskunft aus dem klassischen Zombie-Film White Zombie aus dem Jahr 1932 bezogen. Aber seine Transformation des Phänotyps Zombie im Sinne der Verschränkung von Aktivität und Passivität, Täter und Opferschaft verweist bereits auf die gewissermaßen postmoderne Variante des Zombie-Genres, wie sie dann nochmal knapp 20 Jahre später, 1968, von dem Regisseur George R. Romero in seinem Film Night of the Living Dead vollzogen wird, aber dazu später mehr. Erstmal zurück zu dem Schicksal von Donald Duck und dem Zombie, der im Folgenden auf den Namen Bombi getauft wird. Und zwar von den drei Neffen Tick, Trick und Track, deren Mitleid der Zombie erregt. Denn Bombi hat mit dem Überreichen der Puppe seine einzige Aufgabe erfüllt. Man könnte von einer Lebensaufgabe sprechen, sofern es denn klar wäre, ob der Zombie jetzt lebt oder ob er tot ist oder in welchem Daseinszustand er sich gerade befindet. Ist aber nicht klar, man weiß nur, er ist jetzt traurig und weiß nicht wohin. Darum geht er zu Donald und den drei Neffen nach Hause und stellt sich im Schlafzimmer vor Donalds Bett. Für diesen ist der Zombie die Manifestation seiner schlimmsten Albträume, das Grauen, das sich in körperlicher, physischer Form jetzt bis in den innersten Schutzraum seiner Existenz, in das Schlafzimmer, in den Ort der Träume und des Unbewussten drängt. Donald wird gewissermaßen aus seinem Zuhause vertrieben von Bombi, der eben dort ein neues Zuhause sucht, aber keins findet. So sind in der Begegnung nun beide, die lebende Ente und der untote Zombie, aus der existenziellen Bahn geworfen worden. Die drei Neffen nehmen sich nun des Zombies an und bringen ihn schließlich in seine Heimat zurück, wohin sich auch Donald inzwischen aufgemacht hat, denn er fürchtet, dass der Voodoo-Hoodoo-Zauber seinen Körper zum Schrumpfen auf Däumlingsgröße bringt und will beim Volk der Suda nach einem Gegengift suchen. Tick, Trick und Track und Bombi reisen ihm, wie gesagt, hinterher, aber bevor es losgehen kann, besorgen die drei Neffen ihrem neuen Schützling erstmal was zum Anziehen, denn er trägt ja bislang nur einen Kittel, der aussieht, als hätte er schon den Brand von Rom mitgemacht. Eine Bekleidung, die wir später auch bei allen anderen Zombies wiederfinden werden. Stattdessen bekommt er jetzt eine alte Uniform übergezogen. Aber nicht irgendeine, sondern eine, die man in symbolischer Weise mit einer der Geburtsstätten des Zombiewesens und der dazugehörigen Voodoo-Kultur verbindet, nämlich mit der Insel Haiti. Nach dort ist die Voodoo-Kultur aus Westafrika, also der Heimat von Bombi, dem Zombie, im 18. Jahrhundert mit dem Kolonialismus und dem transatlantischen Sklavenhandel gekommen. Und die Uniform, die Bombi jetzt trägt, ist ihrerseits ein Symbol des antikolonialen Kampfes. Es handelt sich nämlich um eine napoleonische Uniform, die ihrerseits zum symbolischen Bekleidungsstück des ersten Königs von Haiti wurde, Henri Christophe. Dabei handelt es sich um einen ehemaligen Sklaven, geboren 1767 auf der Insel Grenada, der in den 1790er Jahren federführend an der haitianischen Revolution gegen die französische Kolonialmacht teilnimmt. Und diese führt zur Umwandlung der Kolonie in den Staat Haiti im Jahr 1804, den ersten unabhängigen Staat in Lateinamerika und den ersten, der durch ehemalige Sklaven geformt wird. Von 1811 bis zu seinem Tod im Jahr 1820 regiert Henri Christophe den Nordteil Haitis als König Henri I. Das heißt, Bombi der Zombie erscheint hier als postkoloniale Figur, als eine Figur, die auf die Geschichte der Versklavung von afrikanischen Menschen verweist, auf deren erzwungene Migration über den Atlantik und auf deren Befreiung. Er kommt selber aus Westafrika und er ist selber versklavt, nämlich von dem Zauberer Fuda, der ihn auf die Reise nach Entenhausen geschickt hat. Zugleich trägt er jetzt eine Uniform der Befreiung, denn mit der haitianischen Revolution beginnt auch die weltweite Geschichte der Dekolonialisierung. Und im Übrigen auch der Aufstieg des Voodoo zu einer symbolisch und politisch aufgeladenen religiösen Praxis. Wie schon gesagt, ursprünglich entstanden ist die Voodoo-Kultur in Westafrika, also dort, wo auch Bombi der Zombie herkommt, etwa auf dem Gebiet des heutigen Benin und Nigeria. Ein wesentliches Element des Voodoo ist der Trance-Tanz als Ausdruck und Gotteserfahrung. Im Tanz sollen die Ahnen und die Götter in den menschlichen Körper zurückkehren. Der Zauberer, der Voodoo-Meister, kann andere Seelen in den eigenen Körper holen. Er kann aber auch die eigene Seele aus dem Körper vertreiben. Ist der Körper seelenlos, wird er zum Zombie. Er hat dann keinen Willen und keine Moral mehr. Er kann als willenloses Werkzeug benutzt werden. Sein Blick ist leer. Wenn er überhaupt spricht, dann ist sein Sprechen subjektlos. Und wenn er überhaupt handelt, dann ist sein Handeln nicht von Moral und nicht von Willen geleitet, sondern fremdbestimmt. Auch die haitianische Revolution, also der Beginn der postkolonialen Geschichte, ist eng mit dem Voodoo verknüpft. Den Anführern der Revolution ist nämlich nach eigener Auskunft 1804 der Voodoo-Kriegsgott Ogun erschien und hat ihnen das letzte Zeichen zum Aufstand gegeben, nach dessen Erfolg Haiti seine Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Frankreich erklären kann. Seitdem und durch das gesamte 19. Jahrhundert hindurch erscheint die Voodoo-Religion für andere Sklavenhalterstaaten und koloniale Mächte als ausgesprochen gefährlich. Vor allem in den USA häufen sich Schreckensberichte über Voodoo-Praktiken unter den freigelassenen Schwarzen oder eben jenen Schwarzen, die ihre Freiheit erkämpfen konnten. Sie bedrohen die weiße Zivilisation mit schwarzer Magie, Kannibalismus und Zombifizierung. Am prominentesten erscheinen solche Schreckensberichte in einem Buch aus dem Jahr 1884 von Spencer St. John, Haiti or the Black Republic. Darin erscheint die Insel Haiti als wildes, schwarz-magisches Gegenbild zu jeder Art der menschlichen Zivilisation. Von diesem Bild lebt auch der erste Hollywood-Film, der die Figur des Zombies auf die Leinwand bringt und einem Massenpublikum zuführt. White Zombie von Victor Halperin aus dem Jahr 1932. Darin spielt Bela Lugosi, der gerade im Vorjahr 1931 als Darsteller eines anderen großen Untoten zu Ruhm gelangt ist, nämlich Dracula, einen Voodoo-Priester namens Mörder Legendre, der Menschen in Zombies verwandeln kann. Er betreibt eine Zuckermühle, in der ausschließlich Zombies arbeiten. Hier sieht man schon, wo dann später in der Sesamstraße Graf Zahl seine wesentliche Inspiration herbekommen hat. Sein Nachbar ist ein reicher Plantagenbesitzer, der sich in eine junge weiße Frau verliebt hat, die wiederum mit ihrem Verlobten auf die Insel gekommen ist, um dort zu heiraten. Weil sie sich seinen Annäherungsversuchen widersetzt, lässt der Plantagenbesitzer sie kurzerhand von seinem Nachbarn, dem bösen Voodoo-Priester, vergiften. Und zwar so, dass sie sich nach ihrer Beerdigung wieder ausgraben lässt und fortan als Zombie weiter existiert. Jetzt könnte also alles gut sein, zumindest für den Plantagenbesitzer, aber der stellt dann doch zügig fest, dass eine Zombiefrau als Lebensgefährtin nicht das echte Ding ist. Zu allem Überfluss kommt ihm auch noch der Verlobte des Mädchens und scheinbare Witwer gemeinsam mit einem christlichen Missionar auf die Spur. Nach einer Reihe von Verwicklungen sind die bösen Sklavenhalter tot, die Zombies fallen über eine Klippe in die ewige Erlösung hinein. Das zwischenzeitlich zombifizierte Mädchen erwacht wieder zum Leben und fällt ihrem Bräutigam in die Arme. Ob dieser Film rassistisch ist oder nicht, ob er sich nicht gerade als Kritik am US-amerikanischen Rassismus verstehen lässt, ist in den knapp 90 Jahren seit seiner Veröffentlichung kontrovers diskutiert worden. Einerseits lebt White Zombie natürlich wesentlich von dem ins Unheimliche gewendeten Exotismus seines Schauplatzes und seiner farbigen Darsteller.
Andererseits sind es eben weiße Sklavenhalter, die ihren Untertanen den Willen und die Gefühle rauben, um sie versklaven zu können. Der Zombie erscheint als gefühllos gemachtes Wesen, dessen Gefühllosigkeit gerade dazu dient, ihn der industriellen Ausbeutung zu unterwerfen und die Ausbeutung also total zu machen. Darin kann man ein antirassistisches Statement erkennen. Jedenfalls, und damit kommen wir nochmal zum Anfang zurück, ist White Zombie eine wesentliche Inspiration für Karl Barks und seinen Zombie-Comic gewesen. Ihn habe beim Anschauen des Films in den 30er Jahren, hat Barks gesagt, besonders die Gefühl und Schmerzlosigkeit dieser Wesen berührt. Darum erschienen sie ihm, wie er sagt, als Ideal Stooges, als ideale Narren für jedermann, der einen gefährlichen Auftrag widerspruchslos ausgetragen haben möchte. Interessanterweise erscheint Barks Zombie Bombi dann aber eben gerade nicht nur als gefühlloser Narr, sondern als Wesen, dessen Gefühllosigkeit auch Empathie zu erwecken versteht. Wenn auch nicht bei dem seinerseits gefühllosen, zynischen Kapitalisten Onkel Dagobert, aber doch immerhin bei seinen drei Großneffen Tick, Trick und Track, die sich aus dem Mitleid mit dem traurigen Wesen heraus auf den Weg zurück in seine Heimat machen. Zwischen White Zombie und dem Zombie Bombi vergehen knapp 20 Jahre und nochmal knapp 20 Jahre ziehen ins Land, bevor jener Film in die Kinos kommt, der unser Bild der Zombies bis heute wahrscheinlich am wesentlichsten prägt, nämlich Night of the Living Dead von George A. Romero. Auch hier sind die Zombies Gestalten, die in unentscheidbarer Weise in einem Zwischenraum zwischen Leben und Tod existieren. Doch es ist jetzt nicht mehr Voodoo-Zauber, der sie in diese unangenehme Lage gebracht hat, sondern vielmehr radioaktiver Niederschlag, der von einer fehlgeschlagenen Raketenmission zur Venus stammt. Dieser Niederschlag führt nun auch nicht dazu, dass sich lebende Menschen in Zombies verwandeln, sondern vielmehr dazu, dass bereits tote Menschen, also Leichen, aus ihren Gräbern wieder auferstehen, um lebende Menschen zu beißen, wodurch sich diese Menschen dann wiederum in lebende Tote, also ebenfalls Zombies, verwandeln. Die Motive der Magie und des Übernatürlichen sind hier also ersetzt durch Motive der technischen Beherrschung der Natur bzw. des Scheiterns dieser Beherrschung und der daraus resultierenden Umweltverschmutzung. Hinzu kommen die Motive des Kannibalismus sowie der Ansteckung und der Seuche, während die Zombie-Geschichten bis dahin in klar umgrenzten Territorien auf abgelegenen Inseln wie eben Haiti spielten, ist hier nun die gesamte Menschheit betroffen. Denn klar ist, wenn sich niemand findet, der die Ausbreitung der Zombie-Epidemie stoppt, dann werden irgendwann alle Menschen gebissen sein und sich in untote Kannibalen verwandeln. Das ist dann das Ende der Zivilisation, die Apokalypse. An diesem Ende ist die Zivilisation aber selber schuld. Das ist gewissermaßen der Twist von Romero, mit dem er seine Zombies zu Spiegelbildern der nicht zombifizierten Menschheit macht. Sie sollen uns Angst machen, aber auch unser Mitleid erregen, unsere Empathie, denn wir wissen, dass jeder von uns im nächsten Moment selber zum Zombie werden kann, es reicht schon ein kleiner Biss, und dass sich in der bloßen Existenz der Zombies unsere eigene Kollektivschuld zeigt, die Schuld unserer Kultur und Zivilisation. Das Mitleid mit den Zombies rührt also wesentlich aus unserem Selbstmitleid, und es gibt für Mitleid mit anderen bekanntlich keine stärkere Motivation als das Mitleid mit sich selbst. Viele Filme, gerade in der ersten Hälfte des Jahrzehnts, also der 70er Jahre, bringen die Schuld zur Erscheinung, die die menschliche Zivilisation auf sich geladen hat, und zwar in ihrem Umgang mit der Natur und mit allen nichtmenschlichen Wesen, das heißt erstmal insbesondere mit Tieren. Das wissen Sie alle, in den frühen 70ern formiert sich das, was man heute Ökobewegung nennt. 1970 wird Greenpeace gegründet, 1972 erscheint der Bericht des Club of Rome über die Grenzen des Wachstums. Die drohende ökologische Apokalypse ist zum ersten Mal ein massenmedial breit bearbeitetes und ausgewalztes Thema. Zunächst aber sind es häufig nicht Zombies, sondern erstmal verbitterte Tiere, die Rache nehmen. Sie wehren sich auf diese Weise gegen die Verschmutzung der Umwelt und die Zerstörung ihrer Lebensräume. Davon erzählt zum Beispiel der Film Frogs aus dem Jahr 1972, in dem eine industriellen Familie ein protziges Anwesen in einer bis dahin unberührten Sumpfgegend erbaut. Die Zugezogenen lassen nicht nur ungeklärte Abwässer in die Lagune laufen, sondern wollen auch sämtliche Frösche der Gegend mit Pestiziden vergiften, weil sie sich von dem lauten Gequake belästigt fühlen. Daraufhin sammeln die Tiere des Sumpfes sich zur Gegenwehr. Die menschlichen Bewohner der Insel werden von Alligatoren, Schlangen, Spinnen, Geckos und Rieseneidechsen nach und nach massakriert. Das Rache der Naturmotiv wächst sich in den folgenden Jahren zu einem prägenden Genrestrang aus. 1974 erzählt Saul Bass, der als Vorspanndesigner schon Alfred Hitchcocks visionärem Genrevorläufer Die Vögel aus dem Jahr 63 beteiligt war, also erzählt Saul Bass in seinem Regiedebüt Phase 4 von einem Ameisenstaat in der Wüste von Arizona, der nach einem plötzlichen Intelligenzschub den Plan der Menschheitsvernichtung fasst. Und natürlich ist es 1975 ein großer Hai mit sehr großen Zähnen, der in Steven Spielbergs Film Jaws, Deutsch der weiße Hai, von einem US-amerikanischen Badestand die dort schwimmenden Menschen erfasst und auffrisst. Das ist Mitte der 70er. Der weltweit erfolgreichste Film, er wird erst 2 Jahre später von Star Wars übertrumpft. Auf Star Wars und seinen untoten Helden Darth Vader komme ich später noch zurück. Weniger erfolgreich als der weiße Hai, aber deswegen nicht weniger erstaunlich, ist der australische Film Long Weekend aus dem Jahr 1978. Der zeigt ein unsympathisches Liebespaar, das bei einem Ausflug ins Grüne alles verschmutzt, was sich verschmutzen lässt und dafür von der empörten Tierwelt völlig gerechtfertigterweise brutal zugerichtet wird. In John Frankenheimers Film Prophecy, Prophezeiung, aus dem folgenden Jahr rächen sich die Tiere in einem Indianerreservat an den Zerstörern ihrer Heimat, weil eine Papierfabrik den Boden mit Quecksilber verseucht, mutieren selbst Waschbären zu blutrünstigen Bestien, wobei man, wie Sie vielleicht wissen, das Aggressionspotenzial dieser nur scheinbar so putzigen Tiere auch in der realen Welt nicht unterschätzen sollte. Die Verschmutzung der Umwelt führt nun aber auch dazu, dass Zombies die Menschen angreifen. Davon erzählt zum Beispiel im Jahr 1974 der spanische Regisseur Jorge Grau. Sein Film The Living Dead at the Manchester Morgue, deutsch, was frei übersetzt, das Leichenhaus der lebenden Toten, handelt von den Nebenwirkungen eines neuartigen Schädlingsbekämpfungsmittels, das im idyllischen Lake District im Nordwesten Englands getestet wird. Leider zerstört das Pestizid nicht nur, wie gewünscht, das Nervensystem von Insekten, sondern erweckt auch menschliche Leichen wieder zum Leben. Der Held des Films ist ein freundlicher Hippie aus London, der neu in der Gegend ist. Wegen seines Aussehens wird er verdächtigt, für die in Wahrheit von den Zombies begangenen Gräuel verantwortlich zu sein. Man unterstellt ihm, der Anführer einer satanistischen Sekte nach Art von Charles Manson zu sein, der damals ja gerade erst ins Gefängnis gegangen war. Sehr schön auch dieser Film. Der französische Regisseur Jean Rollin variiert die Geschichte 4 Jahre später in seinem Film Foltermühle der gefangenen Frauen. Hier führt der Pestizidansatz in einem Weingut im Languedoc dazu, dass sich die Winzer und ihre Nachbarn in blutrünstige Bestien verwandeln. Französischer Titel Pestizid. Rollin hat sich übrigens schon Ende der 60er Jahre, das nur am Rande, als Pionier des damals noch neuen Genres der Vampir-Sex-Filme einen Namen gemacht. Mit Filmen wie Dienerin des Satans, die nackten Vampire und sehr sehenswert Sexualterror der entfesselten Vampire. Also falls wir beim nächsten Durchgang mal wieder bei V ankommen, würde ich gerne mal einen Abend über Vampir-Sex-Filme machen. Das will ich hier schon mal anmelden. Ich bitte darum. Das Zombie-Thema variierte dann nochmal 1980 in dem Film Sumpf der lebenden Toten. Dieser spielt, wie man vielleicht schon irgendwie an der Figur links oben erkennen kann, während der nationalsozialistischen Besatzung Frankreichs, und erzählt davon, dass eine Gruppe von Widerstandskämpfern der Résistance eine Einheit von deutschen Wehrmachtssoldaten ermordet und die Leichen der toten Deutschen in einem See versenkt. Bei diesem See handelt es sich nun aber dummerweise um eine uralte heilige Opferstätte, was dazu führt, dass die Wehrmachtsleichen nicht endgültig sterben können. Folgerichtig steigen die mumifizierten Nazis viele Jahre später wieder aus ihrer nassen Gruft, um Rache an den Dorfbewohnern zu nehmen. Glücklicherweise interessiert sich der Bürgermeister des Dorfs für okkultistische Praktiken und weiß auch, wie man mit untoten Deutschen umgehen kann. Er kramt ein paar aus dem Krieg übrig gebliebene original deutsche Flammenwerfer heraus und lässt die Nazi-Zombies in einem reinigenden Feuer vergehen. Also gegen Deutsche hilft auch nur deutsches Feuer. Das Wesentliche ist auch hier wieder die Rache. Die Zombies sind Figuren, die sich an den Lebenden rächen für ein Unrecht, das ihnen angetan wurde. In ihnen kommt eine Schuld zur Erscheinung, die nicht abgetragen wurde. Indem sie Rache nehmen, konfrontieren sie die Gesellschaft mit ihrer unabgegoltenen Schuld. Eine Schuld, die tief im Erdreich begraben werden sollte. Aber weil sie nicht abgegolten ist, kann sie nicht richtig begraben werden. Sie lebt immer noch und drängt zurück an die Oberfläche. So wie die Zombies Menschen sind, die weder lebendig noch tot sind, sondern vielmehr lebendige Tote, die nicht richtig begraben werden und darum zurück an die Oberfläche drängen. Öko-Zombies, Nazi-Zombies, in jedem Fall kann man sagen, dass der Zombie-Boom der 70er Jahre in eins fällt mit einer generellen Krisenerfahrung, einer Krise der westlichen Gesellschaft, die ein Bewusstsein davon gewinnt, dass sie ihre Vergangenheit nicht richtig aufgearbeitet hat und dass sie gerade ihre Zukunft verspielt, dass sie mit ihrem Lebensstil der reinen Gegenwärtigkeit, mit der Verschwendung der Ressourcen und der unablässigen Erhöhung der Geschwindigkeit dieser Verschwendung an ihren eigenen Lebensgrundlagen nagt. Was ihr dabei aus dem Blick geriet, holt in den popkulturellen Fantasien jener Zeit nun zum Gegenschlag aus. Die Zombies, und das ist das Interessante daran, sind dabei gleichzeitig Minitekel wie auch Vorbild der neuen Gegen- und Alternativkulturen. Einerseits bedrohen sie die Menschheit als Ganze, andererseits geben sie auch ein Vorbild dafür, wie die Menschheit der Zukunft schonender mit ihren Ressourcen umgehen könnte. Zum Beispiel durch das Tragen von Second-Hand-Bekleidung, bei der es nicht mehr darauf ankommt, dass sie ordentlich und sauber ist, sondern vielmehr darauf, dass sie möglichst lange getragen wird. Da stört es auch nicht, wenn sich der eine oder andere Fetzen bildet. Diese Zombifizierung des Bekleidungsstils ist Teil einer Symbolik der Renitenz gegen die Wegwerf- und Leistungsgesellschaft. Eine Renitenz, die gerade bei den Ökos der 70er Jahre bis in die individuelle Daseinsgestaltung und Körpersprache hineinreicht. Denn gegen das zunehmende Tempo der Leistungsgesellschaft pflegen die Angehörigen der Gegenkulturen in der zweiten Hälfte der 70er Jahre eine bewusste Entschleunigung. Wenn sie Drogen nehmen, dann handelt es sich nicht mal um psychedelische oder aufputschende Mittel wie LSD oder Speed, wie noch in den späten 60ern und frühen 70ern, sondern bevorzugt um langsam machende Rauchwaren, wie zum Beispiel Marihuana. Die Ökos hören gern langsame Musik, wie den zum Ende des Jahrzehnts zwar nicht aus Haiti, sondern aus Jamaika, aber eben doch wiederum aus der Karibik, über Großbritannien, allmählich auch nach Deutschland gelangenden Reggae. Und sie bewegen sich langsam. Ihr bevorzugter Gehstil ist das Schlurfen. Das verbindet sie nun in positiver Weise mit den Zombies aus den Filmen von George A. Romero und seinen Nachfolgern. Auch die Zombies unterscheiden sich ja von der selbstzerstörerischen Existenzweise der lebenden Menschen auf den ersten Blick durch ihre extreme Entschleunigung und körperliche Stoik. In gewisser Weise übernehmen die frühen Ökos also schon vor der von ihnen befürchteten ökologischen Apokalypse die Körpersprache jener Untoten, die nach dem Untergang der Welt die Herrschaft über dieselbe erlangen werden. Aus dieser Szene entsteht bekanntlich die Partei der Grünen, und da wir uns heute Abend bei der Heinrich-Böll-Stiftung befinden, könnte man also auch sagen, wir sind mitten in Zombiehausen. In der zweiten Hälfte der 70er Jahre beginnt jedenfalls ein wahrer Boom an Zombiefilmen. George A. Romero bringt mit Dawn of the Dead 1978 eine Variation seines Debütfilms Night of the Living Dead heraus, die jetzt in einem wesentlichen Einkaufszentrum spielt. Also da sind die Konsum-Zombies, die Peter am Anfang schon erwähnt hat, hier jetzt also zum Fleisch gewordenen Untoten geworden. Das ist das Cover. Und besonders, das wäre nochmal einen eigenen Vortrag wert, besonders italienische Regisseure wie Lucio Fulci überbieten sich mit kurzweilig inszenierten Perversionen und Ekligkeiten aller Art. Der bekannteste Kino-Untote der 70er kommt nun aber interessanterweise gerade nicht aus dem Zombie-Kino, sondern aus der Science-Fiction. Es handelt sich natürlich um Darth Vader, den Superschurken aus dem Film Star Wars von George Lucas, dessen Premiere im Mai 1977 stattfindet. Auch Darth Vader ist schon einmal gestorben und wieder zum Leben erweckt worden. Sein Körper ist zerstört und kann nur mit Hilfe hochentwickelter technischer Prothesen am Laufen gehalten werden. Dank dieser Technik, aber auch dank seiner persönlichen Voodoo-Begabung, er ist ein gefallener Jedi-Ritter und also mit den Kräften der mythischen Macht ausgestattet, ist Darth Vader stärker und dabei auch böser als irgendjemand sonst. Er befehligt eine Armee von gesichtslosen Sturmtruppenkämpfern, die ihm so willenlos gehorchen, wie etwa die Zombies in der Zuckermühle, dem Voodoo-Magier in White Zombie. Alle wesentlichen Attribute der Zombies treffen auf Darth Vader zu, bloß sind sie bei ihm techno-futuristisch reformuliert. Er befindet sich in einem Zwischenzustand zwischen Leben und Tod, nur dass dieser nicht aus dem Regress in einen animalisch-natürlichen Zustand resultiert, also in die kreatürliche, vorzivilisierte Vergangenheit des Menschen, sondern vielmehr aus einem Progress in die technisch unterstützte Verlängerung des Lebens, also in die Zukunft. Er ist unsterblich nicht deswegen, weil er schon gestorben ist, sondern weil er am Sterben gehindert wurde und sofern er nicht in einem Lichtschwertduell irgendwann mal unterliegt, bis alle Zukunft gehindert werden wird. Heute würde man sagen, Darth Vader ist noch am Leben, weil sein sterblicher Körper mit Enhancements optimiert und unsterblich gemacht wurde. Ansonsten sieht er nämlich, wie wir wissen, so aus. Wie die anderen Zombies ist er eine Figur ohne Moral und mit leerem Blick, bloß dass diese Leere bei ihm nicht aus der Leere der Augen resultiert, sondern vielmehr aus dem Umstand, dass man ihm wegen seiner Maske nicht in die Augen sehen kann. Er ist ein Mensch oder mal ein Mensch gewesen, aber alle Zeichen der Menschlichkeit sind aus seiner Erscheinung getilgt. Auch in Darth Vader zeigt sich das andere der Zivilisation auch erst aus einem Grab wieder hervorgestiegen, um nun ein nichtmenschliches Leben zu leben, dessen Ende nicht durch biologische Alterungsprozesse vorbestimmt ist. Er ist wie die Zombies unsterblich, aber es ist nicht, weil er einen prähumanen Zustand regrediert ist, sondern vielmehr, weil man, wie man heute vielleicht sagen würde, weil er in einen transhumanen Zustand fortgeschritten ist. Darth Vader stellt also bereits vor 40 Jahren einen Zombie neuen Typs dar. Und mit diesem transhumanen Zombie verbindet sich auch ein anderes Bild der gesellschaftlichen und kulturellen Formation, innerhalb deren Zombies existieren und ihre existenzielle und symbolische Kraft entfalten können. Dieser Zustand ist nicht anarchisch, entgrenzt und entfesselt wie bei den bisherigen Zombie-Apokalypsen, sondern im Gegenteil autoritär und formiert. Darth Vader steht einem Staatsgebilde vor als rechte Hand des Imperators Darth Sidious, das von einer kleinen Elite autoritär regiert wird. Das heißt, er ist als nichtmenschlicher, nicht lebendiger, unsterblich gewordener Mensch ein schweres popkulturelles Zeichen für eine Zukunft, in der die Natur des Menschen ebenso überwunden ist wie die Kultur des gleichberechtigten Zusammenlebens unterschiedlicher Menschen. Es herrscht vielmehr die Technik, das Enhancement, die Optimierung, die optimierte Elite. Wie schon während seiner popkulturellen Genese aus dem Geist des Postkolonialismus und aus dem Geist des Widerstands gegen den Postkolonialismus, ist auch dieser technofuturistische Relaunch der Zombie-Figur untrennbar mit rassistischen Ideologien verbunden. Denn die Vorstellung von einer transhumanen Zombifizierung ist heute eine leitende Utopie für den futuristischen Arm des autoritären Denkens unter neuen Rechten, etwa für jene US-amerikanischen und britischen Denker, die sich in den letzten Jahren unter dem Rubrum der Neoreaktionären oder auch NRX versammelt haben. Mit den neuen Rechten, die wir aus Deutschland und Frankreich so kennen, teilen sie einige grundlegende Glaubenssätze, zum Beispiel eben den Rassismus, also die Vorstellung, dass zwischen verschiedenen Gruppen von Menschen unüberwindbare hierarchische Unterschiede herrschen. Doch während die traditionellen neuen Rechten diese Überzeugung aus der Vergangenheit heraus begründen, die Rassen sind so, wie sie sind, weil sie schon immer so waren und deswegen werden sie auch immer so bleiben, pflegen die Neoreaktionären einen Rassismus, der aus der Zukunft kommt, wie es ihr britischer Vordenker Nick Land in einem einschlägigen Text namens Hyper-Racism aus dem Jahr 2014 formuliert hat. Ihnen geht es nicht um die Bewahrung einer historisch gegebenen rassischen Diversität, sondern vielmehr um die Optimierung der Menschheit durch Technik zwecks Erschaffung einer zukünftigen Superrasse. Deswegen sind sie auch gegen jede Entschleunigung. Das unterscheidet sie von den Gegenkulturen der 70er Jahre und den dazugehörigen Zombies, Ökos und Grünen, aber auch vom konservativen Denken in seiner überkommenen Form. Denn die Neoreaktionäre lehnen den globalisierten, neoliberalen Turbokapitalismus nicht ab, sondern begrüßen ihn und wollen ihn in seiner Geschwindigkeit sogar noch steigern, also akzelerieren, um damit unter anderem seine Selektionskraft voll auszuschöpfen. In der ultimativ spezialisierten Gesellschaft der Hypertechnologien können nur noch die intelligentesten und durchsetzungsstärksten Individuen in die Eliten aufsteigen. Und weil sich in der Welt dieser Eliten Arbeit und Privatleben ohnehin inzwischen komplett durchdringen, paaren sich die Angehörigen dieser Digitalintelligenz auch nur noch untereinander. Durch dieses Assortative Matching, so nochmal Nick Land, erhöht sich die genetische Qualität der sozialen Eliten auf evolutionäre Weise von selbst. Ein Vorgang, der dann durch die technischen Fortschritte in der Gentechnik und Medizin wie auch in der Pränataldiagnostik wissenschaftlich unterstützt werden kann. Kulturelle Selektion durch Elitenbildung plus biotechnische Optimierung des Körpers. Damit streben wir auf den Zustand des Transhumanismus zu, wie etwa der neoreaktionäre Theoretiker Michael Anisimov schreibt. Wobei der neue Mensch, der ihm vor Augen schwebt, auch noch nanotechnisch derart optimiert ist, dass er jedem naturbelassenen Vertreter des Spezies unweigerlich überlegen ist. Was natürlich auch Risiken mit sich bringt. Schon bald, so Anisimov, wird es möglich sein, mittels nanotechnischer Implantate aus Menschen unbesiegbare Kampfmaschinen zu machen oder mit anderen Worten technisch optimierte Zwischenwesen ohne moralische Verantwortlichkeit, also wiederum Zombies, die jedem naturbelassenen Menschen zwangsläufig überlegen sind. Darum ist es von allgemein überlebenswichtiger Bedeutung, dass die Eliten die Macht übernehmen, weil diese neuen Technologien auf keinen Fall in die Hände der ungebildeten und moralisch unzuverlässigen Massen gelangen dürfen. Die Gesellschaft der Zukunft muss das fortgeschrittenste Wissen zum Schutz aller in den Händen weniger konzentrieren. Ihre Regierungsform darf man sich also nicht mehr als Demokratie vorstellen, sondern eher als feudalistisches System, das von transhumanoiden Eliten gelenkt wird. Dieser Gedanke wird ausführlich dargelegt in der Geschichtsphilosophie, die nochmal Nick Land in seinem Essay The Dark Enlightenment aus dem Jahr 2012 entwirft. Da sehen wir schon, Voten nicht, aber dafür Monarchie. Daran streitet Land gegen den großen Irrtum des abendländischen Denkens, dass nämlich dieses den Prozess der Aufklärung mit der Durchsetzung demokratischer Staatssysteme verbindet. In Wahrheit habe die Demokratie dem Fortschritt der Aufklärung verlernt, heißt das, der naturwissenschaftlichen Erforschung der Welt und der Verbesserung der menschlichen Biologie durch neue Technologien immer im Wege gestanden, denn zu kompliziert seien die Entscheidungsprozesse und zu groß der Anteil jener, die ohne entsprechende Qualifikation mitentscheiden. Deswegen hemmt die Demokratie die Geschwindigkeit der evolutionären Entwicklung. Diese sei ja darauf angelegt, das eigene Tempo immer weiter zu erhöhen, sich gewissermaßen selber zu akzelerieren. Wolle man die Gedanken der Aufklärung endlich zu sich selbst kommen lassen, so braucht es den Mut zu einem Dark Enlightenment, einer dunklen Aufklärung, die überkommene demokratische Form durch einen futuristischen Autoritarismus ersetzt und zugleich die innovativen Kräfte des Kapitalismus komplett entfesselt. Das klingt vielleicht alles nach Science-Fiction, aber es beschreibt auch nicht schlecht das Selbstverständnis der aktuellen Silicon Valley-Eliten und die feudalen Herrschaftsformen, die sich dort bereits ausgebreitet haben. Denn was anderes ist, sagen wir, Facebook, als die Rückführung einer einstmals demokratischen Kommunikationsform in ein monarchisches System mit Mark Zuckerberg als mal mehr, mal weniger gütigem Herrscher. Seine Eliten und er können jedenfalls von niemandem mehr abgewählt werden. Und das ist auch gut so, wenn man dem Denken der Neoreaktionären folgt. Für sie ist der ideale Herrscher der Zukunft. So hat es der neoreaktionäre Blogger Curtis Yarvin alias Mensches Moldbug formuliert, kein demokratisch gewählter Präsident mehr, sondern ein aufgeklärter CEO-Monarch wie zum Beispiel Elon Musk. Nicht zufällig träumen Musk und andere Potentaten der Gegenwart wieder von bemannten Missionen zum Mars. Angesichts der eskalierenden Zerstörung unseres Planeten müsse man sich, hat Musk vor einer Weile schon gesagt, schon jetzt nach einer neuen Erde umsehen, auf die man die Menschheit dereinst umsiedeln kann. Beziehungsweise ein Teil der Menschheit, denn vor der Auswahl in die elitäre Gilde der Astronauten muss ja eine ultimative Selektion stehen, wie der Evolutionsbiologe Gregory Cochrane schreibt. Nur weit überdurchschnittlich intelligente und gesunde Menschen vermögen den widrigen Verhältnissen in Raumschiffen und auf anderen Planeten zu trotzen. Darum werden die Astronauten der Zukunft nichts anderes als die Krone der Schöpfung darstellen. Der Rest bleibt, so wiederum eine Formulierung Nick Lands, als Refuse, also als Abfall, auf der von Umweltkatastrophen dann endgültig verwüsteten Erde zurück, oder man könnte auch sagen, als Zombies. Das Zombiewesen der Zukunft spaltet sich also in zwei Teile. Es gibt die technofuturistisch optimierten Supermenschen, in denen das Menschliche sich mit dem Nichtmenschlichen in evolutionär, progressiver und elitärer Weise verbindet. Und es gibt die anderen, die alten Menschen, die durch das bloße Dasein dieser neuen Supermenschen auf den Status minderwertiger Existenzen zurückgestuft werden. Während die Techno-Zombies zum Mars oder anderswo als nach einem neuen Haiti streben, nach einer magischen Insel, auf der sie ein neues Eden nach ihren Vorstellungen aufbauen können, bleiben die nicht optimierten, naturbelassenen Menschen als Vertreter einer kreatürlichen Stagnation in ihrem lebens- und wertgewordenen Heimatterritorium zurück. Die Welt gehört dann den Zombies. Das letzte Wort im Zusammenhang soll noch einmal Dagobert Duck gehören. Er sagt es zu Donald, als er mit einem kleinen Handgeld ausstattet für die Reise nach Afrika, wo Donald versuchen will, den Voodoo sauber zu brechen. Fahre zum Teufel, ich meine nach Afrika, aber eins wollte ich dir immer schon sagen. Du bist wirklich nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Goethe, falls du es nicht weißt, der Mann fand immer die richtigen Worte, aber jetzt raus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Autor Jens Balzer über Zombies in Politik und Popkultur. Er hat seinen Vortrag am 25. Februar 2019 in Berlin gehalten, im Rahmen der Vortragsreihe Auf der Höhe, Diagnosen zur Zeit der Heinrich-Böll-Stiftung.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.